D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Seit mehr als 2000 Jahren sind Bibliotheken Kathedralen des Wissens. Sind sie. Doch bleiben sie das auch? Das Internet mit seinen sozialen und medialen Möglichkeiten, mit denen wir uns in den beiden vorausgegangenen Hörsälen so intensiv befasst haben, setzt den altehrwürdigen Häusern immer mehr zu. Werden sie gar überflüssig, wenn sich doch so einfach alles digitalisieren lässt? Wegen solcher Fragen haben die Max-Weber-Stiftung und die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen eine Reihe Experten geladen. Am 14. Februar 2013 diskutierten sie über das Thema Kathedralen des Wissens, Bibliotheken im Internetzeitalter. Und das atmosphärisch passend in der Paulinerkirche sozusagen zwischen hohen Bücherregalen der alten Form. Die Moderation hat Georgios Schatzoudis, Leiter der Online-Redaktion des Wissenschaftsportals der Gerda-Henkel-Stiftung, übernommen.
Wir sprechen heute also über Bibliotheken im Internetzeitalter. Was ist nicht alles schon mit Bibliotheken assoziiert worden? Welche Attribute sind ihnen nicht schon zugewiesen worden? Welche Metaphern haben sie nicht schon erhalten? Wir haben einen davon benutzt im Titel der Veranstaltung: Kathedralen des Wissens. Es gibt aber auch noch ganz andere Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel, was ich gehört habe, Superdome des Wissens, Schatzkammer des Wissens und kulturellen Erbes, Bewahrer oder auch schon Gralshüter des menschlichen Gedächtnisses, Gedächtnis der Menschheit. Das sind alle starke Worte, die sicherlich auch mit Verpflichtungen und Verantwortung verbunden sind. Sind, waren, auch in Zukunft bleiben werden? Wie steht es tatsächlich um die Bedeutung der Bibliotheken im Zeichen des digitalen Wandels? Die Frage, die im Grunde auf dem Tisch liegt, ist, brauchen wir, ganz platt formuliert, brauchen wir eigentlich noch Bibliotheken, wenn wir eigentlich alles im Internet finden? Ich möchte Ihnen ganz kurz ein einfaches Szenario aufmalen. Ist es nicht viel bequemer, angenehmer, effizienter, auch zeitersparender, wenn man zu Hause vor dem PC sitzt oder auch vielleicht sogar auf dem Sofa mit einem Laptop oder einem Tablet und recherchiert in virtuellen Bibliotheken, in digitalen Bibliotheken? Wenn man Schlagwortsuche machen kann, wenn man Wortsuche in einzelnen Texten machen kann, wenn man Videos abrufen kann, Audio, Hörbücher sich anhören kann zu Hause. Warum mit dem Auto doch in die Innenstadt fahren, Parkplatz suchen, vielleicht hat man den Entleihausweis vergessen, vielleicht ist das Buch nicht an der Stelle, an der man es erwarten würde, weil es verliehen ist oder weil es vielleicht gar nicht dort steht, weil es jemand verlegt hat. Also alles Fragen, die aus praktischer Sicht erstmal doch den Gedanken zulassen, warum überhaupt noch Bibliotheken, wenn wir das Internet haben. Wir werden auch über ganz andere Fragen sprechen. Was müssen Bibliotheken heutzutage leisten, um vielleicht doch Schritt halten zu können mit dem digitalen Wandel? Welche Aufgaben kommen auf die Bibliotheken zu? Welche Kompetenzen werden erwartet in Zukunft von einer Archivarin oder einem Bibliothekar? Oder ist das im Grunde alles schon kalter Kaffee? Ist der Zug schon längst abgefahren und das Schicksal eigentlich schon längst gemalt? Ich möchte Ihnen ganz kurz von einer Karikatur erzählen, in wenigen Worten, die ich gesehen habe. Da steht ein Mann in der Stadt, vor ihm eine große Baulücke und in dieser Baulücke sitzt eine Frau, die offensichtlich eine Bibliothekarin sein soll. Und der Mann fragt sie, sagen Sie mal, wo ist eigentlich hier die öffentliche Bücherei? Und die Frau reicht ihm einen Gegenstand und sagt, hier haben Sie sie auf einer CD-ROM. Das ist für viele offenbar ein Schreckensszenario, aber für andere vielleicht der ganz normale Lauf der Dinge. Wir werden am Ende dieser Diskussion hoffentlich sehen, ob sich diese Karikatur als Prophezeiung erweisen wird oder eher als ein schlechter Witz. Wir haben dazu heute eine Reihe von Gästen eingeladen, Experten, die sich mit dem Bibliothekswesen beschäftigen, intensiv immer beschäftigt haben. Ich würde ganz gerne ganz kurz die Diskutanten, die wir heute hier bei uns zu Gast haben, vorstellen wollen. Ich fange natürlich mit der Dame, der einzigen Dame, die wir leider hier am Tisch haben oder auf dem Podium haben, mit Frau Professor Dr. Caroline Robertson von Trotha. Herzlich willkommen.
Schön.
Frau Robertson von Trotha ist Soziologin und Kulturwissenschaftlerin. Sie ist Direktorin des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale am Karlsruher Institut für Technologie. Und darüber hinaus ist sie Mitglied des Kulturausschusses der deutschen UNESCO-Kommission. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte, wirklich einer davon, ist Theorie und Praxis der öffentlichen Wissenschaft. Ich habe sie vorab befragt und zu einer Frage hat sie mir gesagt, Bibliotheken sind nicht nur Orte, an denen man Bücher ausleiht, Bibliotheken sind sogar gleich 7 Orte. Das hat mich natürlich neugierig gemacht und ich wollte genauer wissen, welche Orte sie eigentlich meint. Ich möchte sie mal ganz kurz aufzählen. Sie sagt, Bibliotheken sind Orte der Beständigkeit, des Bewahrens, des Fortschreitens, der Medienvielfalt, des Lernens, der Vertrauenswürdigkeit. Sie sagt auch, Bibliotheken sind Orte der Überraschungen. Dann Herr Dr. Thomas Stecker, ein Nachbar, wenn ich das so sagen darf, aus Göttinger Perspektive, kommt nicht von sehr weit her. Herr Stecker hat Philosophie und Latein studiert, ist dann Bibliothekar geworden und seit 2009 ist er stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Dort leitet er die Abteilung Neuere Medien und Digitale Bibliothek und sein Interesse gilt vor allem der Digitalisierung des kulturellen Erbes. Auf meine Frage vorab hat er geantwortet: Eine Bibliothek ist ein Garant der Meinungsfreiheit, lebendiger Ort der geistigen Bildung und Gedächtnis unserer kulturellen Identität. Auch er hat Orte ausgemacht, die er der Bibliothek zuweist. Es sind Orte des Sammelns, des Erschließens und des Vermittelns. Okay. Dann an meiner linken Seite aus Bonn gekommen, Dr. Michael Kaiser, Historiker von Haus aus und bei der Max-Weber-Stiftung vor allem verantwortlich für die elektronische Publikationsplattform Perspektivianet. Seine Kernthese: Bibliotheken interessieren mich vor allem aus der Perspektive eines wissenschaftlichen Nutzers. Und das spricht alles für die Digitalisierung von verfügbarem Wissen. Und er sagt, wissenschaftliche Arbeit ist mit digitalisierten Quellen um Meilen effizienter, als es früher war. Last but not least, aber deswegen an letzter Stelle, weil Sie heute sozusagen eine Art Heimspiel haben hier in Göttingen, Professor Dr. Thomas Kaufmann, Kirchenhistoriker und er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften hier.
Stimmt zu auch,
Göttingen.
Ja, noch, ja.
Ich könnte noch mehr aufzählen, aber wir müssen irgendwo einen Strich machen. Seine Hauptthese, das habe ich auch nur im Kurzen ganz knapp, ich würde es so interpretiert haben, sie stehen für hybride Bibliotheken. Das heißt, die alten Bibliotheken, deren Zeit ist nicht wirklich abgelaufen, nee. Aber sie werden ergänzt um die neuen Medien und die neuen Technologien, die zur Verfügung stehen. So viel zu den einleitenden Worten meiner Vorstellung. Ich würde direkt die erste Frage an Frau Robertson von Trotha stellen wollen. Wir haben in Deutschland zurzeit etwas mehr als 8.000 Bibliotheken an gut 11.000 Standorten. Davon sind 2.000 öffentliche Bibliotheken, mehr als 4.000 werden von Kirchen getragen. Es gibt 250 etwa wissenschaftliche Bibliotheken an Universitäten, Fachhochschulen und dazu eine Reihe von Spezialbibliotheken. Pro Tag besuchen etwa 700.000 Menschen Bibliotheken. Das macht im Jahr mehr als 200 Millionen Besucher. Und sie entleihen, das habe ich auch aus dem Goethe-Institut aus einer Statistik, im Jahr 480 Medien. Kann man da überhaupt noch wirklich von einer Krise der Bibliothek sprechen? Also müssen sich Bibliotheken wirklich anpassen an den digitalen Wandel? Die scheinen doch wunderbar zu funktionieren.
Also ich denke, sicherlich im Hinblick auf die Nutzung von Bibliotheken und die Zahlen, die Sie genannt haben, könnte ich an einem Beispiel erweitern. Also dass beispielsweise in dem 24-Stunden-Bibliothek am KIT, Karlsruher Institut für Technologie, wir also bemerken, dass die Nutzerzahl also sehr, sehr deutlich steigt. Das sind etwa, nur als Beispiel, 1.000 Arbeitsplätze und die werden am Tag von etwa 4.000 Leute benutzt. Also auf dieser Ebene gibt es sicherlich keine Krise der Bibliotheken, aber ich würde auch nicht von Krise sprechen, ich würde von Herausforderungen der Bibliotheken sprechen. Zu sehen, also einmal die Möglichkeiten, die Notwendigkeiten durch Internetzeitalter und Digitalisierungen haben sich radikal geändert. Die Verantwortung muss vielleicht neu gestellt werden. Also wie verteilt man die Verantwortung im Hinblick auf Bewahrung, wenn wir neue Möglichkeiten, technische Möglichkeiten haben? Authentizität ist als ein Wort gefallen. Das ist sicherlich ein ganz großes Wort und eine ganz große Herausforderung. Und natürlich im Hinblick auf Verbreitung müssen wir auch über neue Wege, also wie können die Universitäten vor Ort wirken, aber auch darüber hinaus. Und selbstverständlich haben die Bibliotheken sich immer fortgeschritten in die Art und Weise, wie sie professionell arbeiten. Und das schließt mit ein, dass man sich mit den neuen Möglichkeiten Digitalisierung und der Verbreitung von Informationen eben auseinandersetzt. Also vielleicht nenne ich nur ein Programm, was sicherlich auch ein Herausforderung für uns alle ist, nämlich das UNESCO-Programm Information for All. Da müssen wir im Rahmen von Internationalisierung im Hinblick auf also spezialisierte Bibliotheken, die Sie genannt haben, aber auch natürlich die Art und Weise, wie man Informationen und Wissensräume so aufbereitet, dass auch Laien, Personen, die in Nicht-Fachwelten, aber dennoch in diesen Fachwelten hineinschnuppern wollen, inwiefern wir diese vielfältigen Möglichkeiten so nutzen, dass die Bibliotheken ihre bisherigen Aufgaben genauso weiter fortentwickeln können, aber darüber hinaus auch sehen, welche neue Möglichkeiten es gibt mit neuen Technologien.
Herr Stecker, Sie sind Bibliothekar in Wolfenbüttel, stellvertretender Direktor dort. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz zwischen diesem Schreckensbild und diesen oft auch sehr dramatischen Meldungen, die erscheinen? Man muss sich unbedingt ändern, man muss sich unbedingt anpassen und eigentlich den doch ganz guten Zahlen, die in den Bibliotheken zugrunde liegen.
Naja, hier wird sehr viel dramatisiert. Es ist tatsächlich der Fall, dass Bibliotheken die meistgenutzten Kultur- und Bildungseinrichtungen in Deutschland sind. Also man kann das, Sie haben die Statistik erwähnt, aus der deutschen Bibliotheksstatistik sehr leicht entnehmen. Die 209 Millionen Besucher pro Jahr sind schon eine beeindruckende Zahl und diese Zahl ist auch nicht zurückgegangen seit der Einführung der Digitalisierung. Also ich denke, mir Bibliotheken müssen sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Ich denke, wir stehen vor einem inneren Wandel, der nicht auf einem Mangel an Nachfrage beruht, sondern ich denke mir, Bibliotheken müssen sich in ihren Angeboten anpassen. Das ist ja auch zur Sprache gekommen. Und der digitale Wandel, wie auch von Herrn Schaap schon erwähnt, äußert sich dann in Veränderungen im Erwerbungsetat zum Beispiel. Auch heute ist es schon der Fall, dass etwa 40% des Erwerbungsetats von Bibliotheken in elektronische Medien fließt. Also hier werden sich einfach neue Profile herausbilden müssen und neue Angebote entwickeln. Dass wir zu wenig Nachfrage hätten, das mag ich nicht glauben, denn dagegen sprechen die Zahlen ganz deutlich, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der mitunter konfusen auch und undurchsichtigen Internetangebote. Bibliothek, das ist meine feste Überzeugung, hat etwas mit Ordnung zu tun. Ein geordnetes Angebot, ein Angebot, das aus Sammeln, Erschließen und Präsentieren, Ausleihen klassisch, wird heute anders definiert, besteht und das wird auch in Zukunft so bleiben. Ob die Bibliothek in dieser Form als räumliche fortbesteht mit konkreten Büchern, würde ich mit Ja beantworten, weil diese Bücher werden auch bleiben, wenn sie digitalisiert sind.
Herr Kaufmann, Herr Steck hat es angesprochen, ein Großteil des Etats wird inzwischen in neue Medien investiert, in Bibliotheken. Mhm. Erklärt das auch die anhaltende Attraktivität der Bibliotheken? Also ich will ganz kurz sagen, meine Kinder sind 7 und 8, die gehen jetzt in die Bibliothek, weil sie dort PlayStation spielen können. Zugespitzt, also es geht die Nutzung sozusagen in das, was man vielleicht als klassischer Bibliothekar sich eher nicht vorgestellt hätte?
Also der Bibliothekar oder der Direktor einer großen Universitätsbibliothek hat mir immer gesagt, die Bibliotheken sind deshalb so wichtig, weil sie Tummelplätze sind, weil man Leute kennenlernt, weil sie Begegnungsorte sind. Und wenn ich in aller Regel mit alten Drucken, meistens auf Latein, irgendeine stille Ecke in der hiesigen Universitätsbibliothek suche, werde ich in aller Regel frustriert, weil um mich herum lauter kommunikationsfreudiges Volk aufspielt. Also ich den Ort der sozusagen meditativen Lektüre in der Bibliothek selten noch finde. Das ist in Wolfenbüttel ein bisschen anders, deshalb fahre ich da immer gerne hin. Was ich zunächst mal sagen würde zu den Vorbemerkungen, ich würde zunächst als erstes mal enteuphorisieren wollen. Ich bin ein strikter Antimillenarist in Bezug auf das digitale Zeitalter. Ich will das mal kurz erläutern. Unter Millenaristen versteht man in meinem Fach der Kirchengeschichte Leute, die eine innerweltliche Heilszeit erwarten, die dann ein Jahrtausend währt. Diese Zeit ist sozusagen durch eine substanzielle Unveränderlichkeit gekennzeichnet, dadurch zu charakterisieren, dass sie einen Zustand heraufführt, über den Besseres nicht gedacht werden kann. Ich nehme in der Digitalisierungseuphorie einen solchen Millenarismus wahr, der in die Richtung läuft, bald haben wir alles im Netz. Und das halte ich als Archaiker, als Dinosaurier für eine im Grunde unverantwortlich, ökonomisch unverantwortliche Euphorie. Erstens, der Historiker ist zur Skepsis geneigt, wenn er Medienwandel der älteren Zeit beobachtet und stellt fest, naja, meine Zeit, meine Epoche ist die Reformationszeit, spätes Mittelalter, Reformation, wo das Druckmedium sozusagen ganz eindeutig zum Leitmedium wird. Aber man kann auf keinen Fall sagen, dass damit die Handschrift ihre Bedeutung einbüßt. Im Gegenteil, sie unterliegt einem bestimmten Funktionswandel, aber die Handschrift bleibt. Und insofern gehe ich davon aus, dass euphorische Perspektiven, die die Digitalisierung als einen sozusagen nicht zu überschreitenden Endzustand begreifen, im Grunde falsch gewickelt sind. Und das aus meiner Sicht Fatale an dieser einseitigen, millenaristischen Orientierung einer Digitalisierungseuphorie besteht in der unendlichen Ressourcenvergeudung. Ich freue mich natürlich über jeden dicken, schweinsledernden lateinischen, scholastischen Kommentar, der für wahnsinnig teures Geld, vermute ich, digital zugänglich wird, weil er mir Kosten spart. Aber ich frage mich, wie viele Leute außer mir dieses Zeug lesen. ja, lesen können. Denn, sagen wir mal, mit der Menge der Verfügbarkeit an digitalen Ressourcen ist ja nicht der Anteil der Menschheit, der mit diesem Zeug irgendwas anfangen kann, gewachsen. Also wir geben wahnsinnig viel Geld für zugänglich gemachtes Material aus, das wirklich für verdammt wenig Menschen irgendeinen Nutzen bringt. Der zweite Punkt, wenn man mal rumschaut, eine unendliche Ressourcenvergeudung hinsichtlich der Dubletten, der Digitaldubletten. Nun gibt es bestimmte Umstände, unter denen sich ein Bibliothekar über Dubletten freut. In der früheren DDR wurden die dann immer vertickt übers Leipziger Zentralantiquariat. Das ist bei uns nicht so üblich, aber man kann mit Dubletten unter Umständen Geld machen. Aber Digitaldubletten sind nun wirklich aus meiner Sicht ein riesiger Schwachsinn. Man müsste mal von einem Bibliothekar erfahren, was eigentlich so eine 600, 800 Folioseiten umfassende theologische Summe an Kosten verschlingt, wenn ich sie digitalisiere. Aber wenn ich das Ganze zweimal, wenn ich es dreimal, wenn ich es viermal im Netz habe, dann stellt sich die Sinnfrage aus meiner Sicht. Und so läuft es im Moment. Diese wildwüchsige, chaotische Digitalisierung ist ökonomisch unendlich ineffizient und wahnsinnig kurzsichtig oder Ausdruck einer unzureichenden Organisationsstruktur in diesem Land, sodass ich mich frage, wie lange können wir uns das leisten? Und ich glaube, der eigentliche Hintergrund dieser unverantwortlichen Umgangsweise mit Ressourcen ergibt sich aus dieser von mir eingangs genannten millenaristischen Euphorie. Also man ist der Meinung, irgendwann haben wir alles digitalisiert. Ja?
Jetzt haben Sie
und ich sage Ihnen, gerade dann werden die Sachen interessant, die nicht digitalisiert werden.
Jetzt haben Sie mir ganz, ganz viele Stichworte geliefert, über die ich gerne sprechen würde und die ich auch gerne aufgreifen möchte. Da war doch einiges an hartem Tobak, denke ich, dabei. Vielleicht auch für Sie, Herr Kaiser. Ich glaube, das eine oder andere, so wie ich zumindest Ihre Position kenne, haben Sie auch das Gefühl, dass wir wahnsinnig viel Geld verschleudern beim Digitalisieren von unserem kulturellen Erbe?
Also verschleudern ist mir eindeutig zu negativ. Ich würde auch eher sagen, wir investieren es. Immerhin ist es dann da. Auch selten gelesene Werte sind halt da. Es besteht die Option, dass sie gelesen werden. Das ist doch erstmal gut. Vielleicht auch Leute, die nicht ganz so flüssig Latein lesen können, aber immerhin, sie können sich mal abarbeiten. Vielleicht ist das jetzt ein sehr hartes Beispiel, was Sie gewählt haben. Also mit Ihren Spezialwerken, die Sie da scholastischerweise jetzt auch dann wirklich lesen wollen und lesen müssen. Aber auf der anderen Seite finde ich, es werden Welten, gedruckte Welten verfügbar gemacht, die noch vor wenigen Jahren wirklich arkan waren, die in einer Weise wirklich geschützt wurden, wo auch Gräben gezogen wurden zwischen dem Nutzer, zwischen dem wissenschaftlichen Nutzer und dem Bibliothekar in einer Weise, dass man sich als Nutzer praktisch gar nicht willkommen in einer Bibliothek fühlte. Ich glaube, dieses Szenario, also ich habe es noch so erlebt, dass man im Sonderlesesaal praktisch mit Handschuhen oder wie auch immer sozusagen kaum dieses Buch anfassen durfte, geschweige denn mit ihm arbeiten konnte, so wie man es eigentlich hätte machen wollen. Kopien waren natürlich nicht möglich, aus guten Gründen. Aber man kann jetzt, wenn diese Dinge digitalisiert vorliegen, in einer Weise damit umgehen, natürlich.
Sie. Aber das jetzt unter dem Gesichtspunkt der Gegenständlichkeit, aber was ist denn das für eine Gegenständlichkeit, wenn ich auf dem Bildschirm
gucke? Ich brauche keine Gegenständlichkeit, ich brauche die Inhalte.
Ja, aber Sie haben gesagt, vorher durfte ich es nicht anfassen und jetzt ist es ganz weg.
Nein, jetzt ist es recht da.
Ja,
jetzt
habe ich es
komplett. Das ist doch der Punkt.
Der Sinnlichkeitswert ist doch sozusagen irgendwie, ich will das jetzt nicht in irgendein fleischliches Gleichnis bringen, aber
nein.
Können Sie doch irgendwie
was ist pornografische
Zeichnung und lebendes Wesen oder so. Ich meine, das Verhältnis des Digitalisats zum real existierenden Buch.
Ja, aber wo wollen Sie denn hin, wenn Sie das nicht wollen? Also Sie kritisieren das, dass so viel Geld verschleudert wird, jetzt wollen Sie zurück in eine alte, gute, heile Welt?
Ja, das ist ja Quatsch.
Na gut,
davon kann keine Rede sein. Ich möchte eine maßvolle Digitalisierung,
eine koordinierte,
mit präzisen, maßvoll, ökonomisch verantwortlich und unter dem Gesichtspunkt sinnvoller wissenschaftlicher Leitfragen. Also dieses Wüste, einfach drauf los, alles was wir haben, digitalisieren wir. Das finde ich ehrlich gesagt Wahnsinn. Und übrigens die Entdeckung, ja, natürlich. Geisteswissenschaften zeichnen sich unter anderem meines Erachtens dadurch aus, dass sie nicht über fest thesaurierte Wissensbestände verfügen, sondern dass im Grunde jede Generation Wissensbestände aneignen muss. Um ein groteskes und medienwirksames Beispiel aus meinem eigenen Fach zu bringen, da haben doch vor einiger Zeit Leute eine Handschrift entdeckt, aus der die Historizität des Thesenanschlages hervorgehen soll. Ja, 1517. Er hat gehämmert. Bis sich dann herausstellte im Laufe einer unglaublich peinlichen Diskussion, dass die Belege, um die es ging, bereits seit 1978 ediert waren. So etwas passiert permanent. Neulich hatten wir in der Süddeutschen ein Beispiel, da hat ein Heidelberger junger Mensch irgendwas mit großem Bromborium herausgefunden, seit 1954 in Bibliografien bekannt. Also, jede Geisteswissenschaft ist darauf angewiesen, dass sie elementare Wissensbestände immer neu aneignet. Ja? Und das heißt, wissenschaftliche Fortschritte passieren im Grunde minim und können nur auf der Basis einer permanenten Abarbeitung an bestehenden Wissensbeständen. Also Dinge sozusagen neu ins Netz zu stellen, zu sagen, haben wir noch nie gesehen, ist also im Grunde grotesk.
Nein.
Also das Punkt, ist jetzt Punkt, dass Herr Steck hatte sich ganz kurz gemeldet, wollte, glaube ich, dazu noch was sagen. Und Sie auch gleich, Frau Roberts.
Ich glaube, ich bin irgendwie als Bibliothekar jetzt zu einem nüchternen Votum berechtigt. Was die Verschwendung von Mitteln anlangt, kann ich dazu im Grunde nicht viel sagen. Also eine Stunde Teilchenbeschleuniger würde es uns erlauben, das komplette kulturelle Erbe zu digitalisieren. Die Erforschung schwarzer Löcher hinter Alpha Centauri, wahrscheinlich das Dreifache. Ob das nützlich ist oder nicht, ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Entscheidung. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass wir hier über Verschwendung reden, sondern über einen, soll man sagen, einen vielleicht kulturellen Mainstream oder wie auch immer das nennen will, der irgendwo sein Recht entwickelt hat, der nachgefragt wurde. Was den Organisationsgrad der Digitalisierung anlangt, kann ich natürlich da für die frühe Phase der Digitalisierung nur beipflichten. Die DFG hat mal ein Programm lanciert, das hieß Verteilte Digitale Forschungsbibliothek. Das war ein Schrotschuss. Also man hat einfach den Einrichtungen die Möglichkeit gegeben, einfach mal auszuprobieren. Das ist auch getan worden mit entsprechenden Resultaten, die man heute wieder einzufangen versucht. Es gibt, ich kann es Ihnen versichern, mittlerweile tatsächlich strategische Überlegungen, auch auf europäischer Ebene, wie können wir mit verteilten Rollen eine zu massive Mittelverschwendung vermeiden. Es gibt natürlich immer wieder Ränder, die da problematisch sind, aber es gibt ein Programm für die Digitalisierung aller Handschriften, aller mittelalterlichen Handschriften in Deutschland, das startet jetzt. Es gibt eine sehr konzertierte Aktion, was die Digitalisierung der Drucke des 16. Jahrhunderts anlangt, das sich an den Datenbanken des sogenannten Verzeichnisses der deutschen Drucke des 16. Jahrhunderts festmacht. Und es gibt eine koordinierte Aktion für das 17. und das 18. Jahrhundert deutscher Drucke. Die Betonung auf Deutsch indiziert ja schon, dass es hier eine Art Abstimmung oder eine Einsicht gibt in genau dieses Problem, dass da am Anfang eigentlich zu viel schiefgelaufen ist. Also ich denke mal, man hat hier eine Lernphase gehabt, die man im Moment einfängt. Ob die Frage, dass das alles gemacht werden muss, so gestellt werden darf oder nicht, das will ich jetzt gar nicht tun, aber das kann man die Physiker eben auch fragen. Bedauerlicherweise werden die nie gefragt und die verbrauchen viel mehr Geld. Und ich denke mal, wir können hier auch mal bewusst auftreten und sagen, das kostet Geld und wir wollen diese Sachen. Und wenn es auch nur einer ist, wenn das Thomas Kaufmann ist, der diesen Druck benutzt und der vielleicht 10, 20, 30 Drucke nutzt, dann soll uns das Geld wert sein, weil wir vielleicht ein gutes Ergebnis haben, dass er nämlich diese Dinge bequem rezipieren kann. Und wenn wir das dann auch noch im Volltext haben, in 1000 Drucken, die Thomas Kaufmann nicht alle lesen kann, oder sagen wir auf der 10.000 Drucke, bin ich mal vorsichtig, dann ist das eigentlich ein perspektivischer Fortschritt einer Quelle, einer Ressource, die er vorher nicht gehabt hat. Also vielleicht kann man das in diese Richtung weiterdenken, dass man das nicht einfach nur zum Lesen braucht. Ich meine, Digitalisate zu lesen ist vielleicht noch nicht mal das Entscheidende, sondern hier Göttingen ja auch bekannte Gerhard Lauer hat gesagt, wir müssen Digitalisate rechnen und nicht lesen.
Ich denke, wir bringen jetzt hier verschiedene Ebenen ein wenig durcheinander. Also zum einen natürlich können wir über historische Schriften sprechen. Wir können überlegen, was muss digitalisiert werden, aus welchem Grund. Also ist es aus dem Grund der Bewahrung oder ist es aus dem Grund der Nutzung, also der Zugänglichkeit, also ob das auch einen internationalen Rahmen, so dass man nicht eben nach Göttingen in diesem wunderbaren Raum anfahren muss oder wie auch immer. Also es sind ganz viele unterschiedliche Zugänge, um diese Frage nachzugehen. Aber ich würde ganz gerne auch einen Sprung machen in die Gegenwart. Also Bibliotheken haben zum einen also natürlich ihre Aufgaben im Hinblick auf ihre historischen Bestände, aber sie haben auch eine Aufgabe im Hinblick auf neuen Wissen, was jetzt auch produziert wird. Und das wird sehr häufig in digitalisierter Form erstmal überhaupt produziert und ist oft gar nicht in einer schriftlichen Form niedergelegt. Also das ist, glaube ich, in vielen, vor allem in interdisziplinären Kontexten, in Wissenschaften, die nicht nur sich der Schrift benutzen, sondern sehr oft, wenn es auch mit Bild und mit anderen Dingen zusammengetan wird, in komplexe Digitalisate, dann stehen wir erst in eine richtig schwierige Situation, um zu überlegen, in welcher Art und Weise dann eine Bibliothek dann auch nur, auch wenn ich es nur auf die Ebene Ebene der Bewahrung dann auch reduziere, was ich natürlich nicht tue, dieser Aufgabe nachzukommen. Und ich glaube, das ist eine Frage, was sehr ernst aufgenommen werden muss und auch mit einbezogen werden muss, wenn wir über Ihre Kritik, was ich absolut teile, im Hinblick auf einen sehr schlechten Umgang mit Ressourcen. Wir müssen Standards entwickeln, wir müssen Preservation Management machen, wir müssen überlegen, welche Ziele zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort von und welcher Art von Bibliothek muss erst vorgegangen werden. Und vor allem haben wir einen gesellschaftlichen Auftrag, um zu verhindern, dass wir nicht auf einmal jetzt eine Lücke haben, weil wir nicht gemerkt haben, dass auf einmal E-Mails, wir würden also wahrscheinlich dann Nobelpreisträger vom Morgen vielleicht gar nicht ihren ersten Briefen dann nachzeichnen können, weil sie in digitale Form gezeichnet worden sind. Also ich will nur damit sagen, ich glaube, wir müssen ein wenig dann versuchen, diese unterschiedlichen Ebenen auseinander zu dividieren und nicht nur bei dem Bereich von historischen Schriften auch zu bleiben, wo ich weiß, es auch ganz andere, vielleicht kann ich dazu auch noch was sagen. Nur als Beispiel, ich bin selbst im Kulturausschuss von der Stadt Karlsruhe. Jetzt kommt ein Stadtarchiv an und sagt, ja, wir haben einen bestimmten Bestandteil jetzt digitalisiert. Und das kostet sehr viel mehr Geld, als ein Gemeinderat in irgendeiner Weise also ein Bewusstsein dafür hatte. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass wir einen Großteil von unseren schönen alten Büchern, da müssen wir das Papier entsäuern. Also insofern haben wir ganz große Fragestellungen, die also, wenn man das erstmal in einem Kontext von Entscheidungsfindung setzt, also wirklich dann eine Überforderung auf vielen, vielen Ebenen auch mit sich bringt. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Fragen jetzt auch stellen in einem breiteren Kontext und überlegen, wie kann man wirklich zu den professionellen Vorgehensweisen von Bibliotheken und Archiven zurückgreifen, um zu schauen, welches Know-how man hat, um erstmal Prioritäten zu setzen und zu überlegen, wie man Ressourcenmanagement, Governance macht und eine Art und Weise dann aufbaut, um dann wirklich Preservation Management verantwortlich als Aufgabe gesellschaftlich zu übernehmen.
Sie haben sich gerade gemeldet, Herr Kaufmann. Was sind denn die dringenden Aufgaben? Was muss eine Bibliothek denn heutzutage jetzt leisten? Wo müssen die anpacken, um sozusagen mit der aktuellen Entwicklung Schritt halten zu können?
Es ist natürlich ganz klar, dass mein Ziel niemals darin bestehen würde, argumentativ die verfügbaren Ressourcen innerhalb der Bibliotheken zu reduzieren. Das ist ja klar. Es geht im Grunde darum, für welche Schwerpunkte, für welche Aufgaben mehr Geld ausgegeben wird als für andere und an welchen Stellen Bibliotheken unverzichtbare Aufgaben haben oder neue unverzichtbare Aufgaben. Und da würde ich zumindest zwei Dinge sehr in den Vordergrund rücken. Das eine ist die Langzeitarchivierung, die, soweit ich sehe, in vielen wissenschaftlichen Forschungsvorhaben bisher unzureichend gelöst ist. Wir haben auch im Kontext der Akademie immer wieder über diese Fragen geredet. Es gibt Lösungen, Zwischenlösungen und so weiter. Es wird an vielen Dingen herumlaboriert und aus meiner Sicht ist die doch dauerhafteste, zufriedenstellendste Lösung die, dass im Kontext der Bibliotheken Wege gefunden werden, um die Langzeitarchivierung etwa in Forschungsprojekten generierter Daten zu gewährleisten. Und ein zweiter Punkt.
Was muss da praktisch passieren, um das gewährleisten zu können?
Also das werden die Bibliothekare wahrscheinlich im Einzelnen genauer sagen können. Es müssen natürlich bestimmte Standards festgelegt werden, nach denen Materialien entsprechend.
Es müssen internationale Standards festgesetzt werden.
Also das wird, glaube ich, die wesentliche Aufgabe sein. Und zum anderen würde ich sagen, auch wiederum unter Ressourcengesichtspunkten ist es einfach dringend wünschenswert, dass Materialien, die für ein etwa von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Forschungsvorhaben für eine bestimmte Zeit erschlossen wurden und im Grunde zur Verfügung stehen, in irgendeiner Form auch weiterhin nutzbar bleiben. Ich glaube, das ist eigentlich ein Gebot der Vernunft und der sogenannten nachhaltigen Mittelbewirtschaftung. Aber ein anderer Punkt, der mir noch wichtig ist und den ich bisher in der Diskussion, also nicht nur in unserer, sondern bisher überhaupt noch nicht richtig wahrgenommen habe, der spricht mir sozusagen eher aus dem Herzen als Historiker. Es gibt mittlerweile Nachschlagewerke, digitale Nachschlagewerke, die außerordentlich sinnvoll nutzbar sind. Diese Nachschlagewerke haben in aller Regel die Eigenschaft, dass sie jeweils aktualisiert werden. Das heißt, sie spiegeln den jeweils aktuellsten, neuesten Wissensstand. Sie haben damit eine Tendenz zur Enthistorisierung. Das heißt, eine für mich als Historiker ganz elementare Frage, wie hat man über einen bestimmten Sachverhalt 1980 gedacht, werde ich mithilfe dieses digitalen Mediums geradezu verschütten. Wenn diese Form der Umgangsweise mit Wissen fortgeführt wird, werden wir schlechterdings außerstande sein oder nur mit allergrößten Mühen imstande sein, uns klarzumachen, wie eine Dissertation im Fach Pädagogik in Düsseldorf 1980 gewesen ist. Um jetzt einen besonders relevanten Sachverhalt von noch relevanteren zu schweigen. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich habe zum Beispiel mal in einem digitalen Lexikon mitgearbeitet und da hat man dann vernünftigerweise nach der Logik dieses jeweils auf den sozusagen neuesten Wissensstand fokussierten Mediums selbstverständlich Literatur nachgetragen, neue Erkenntnisse nachgetragen etc. Auch bei Wikipedia erlebt man irgendwie permanent, dass da sozusagen die jeweils neuesten Iststände aufbewahrt werden. Und das scheint mir unter dem Gesichtspunkt eines aktuellen Wissensinstruments außerordentlich hilfreich, aber unter dem Gesichtspunkt eines historischen Verständnisses von Zusammenhängen geradezu kontraproduktiv. Und da sehe ich eine Aufgabe der Bibliotheken, bestimmte sozusagen Iststände bestimmter Thesauren, jedenfalls Thesaurierung, in gewisser Weise in einem, ja, zu petrifizieren und zu sagen, also das und das war das, was man 1978 wusste.
Aber spricht das denn nicht gerade dafür, sozusagen, dass man erst recht in Digitalisate investiert, um genau das eben möglich zu machen, dass man eben große Bestände anfängt zu digitalisieren, ja, um einfach Kapazitäten auch zu schaffen?
Also das ist ja jetzt unterschiedlich. Sie sprechen jetzt von neuen Dokumenten, also die als wirklich als originär dort angelegt werden. Das ist doch was anderes als jetzt Retro-Digitalisate, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ja. Wobei das Problem, was Sie angesprochen haben, ist klar. Aber es gibt ja Versionierungen bzw. entsprechende Updates, die auch in dieser Weise nachgehalten und erkennbar sind. Insofern gibt es ja auch Lösungsmöglichkeiten, um das in dieser Weise wieder nachzuhalten. Insofern verändert sich auch hier die Arbeitsweise des Wissenschaftlers, des Historikers, der einfach ein bisschen gucken muss, welche Version hat er denn gerade und auch nachgucken muss im digitalen Archiv, welche Version ist 1980 natürlich, aber dass er 2030 nachguckt, was war denn 2013 an Wissensstand verfügbar und wie weit hat sich das verändert? Das sind natürlich genau die Dinge, die man in so einem Living Document in dieser Weise nachvollziehen kann. Ich finde das sehr komfortabel. Also man kann es natürlich schlecht reden, aber ich sehe eigentlich keinen Sinn da drin. Insofern ist es wunderbar.
Herr Kaufmann spricht natürlich einen wichtigen Punkt an. Er hat das ja auch als Aufgabe der Bibliothek formuliert, Authentizitäten herzustellen, auch sozusagen, wenn man das formulieren will, Layer der jeweiligen Erkenntnisstufe. Wikipedia ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil man dort in der Versionierung nachsehen kann, was passiert in diesem Artikel. Das ist im Grunde auch ein Verfahren, das man weiterentwickeln muss. Und ich denke, auch digitale Editionen müssen sich genau in diese Richtung entwickeln, sind nicht mehr statisch zu begreifen, sondern natürlich entwickeln die sich weiter. Und man würde sich ja auch eines positiven Effektes benehmen, würde man nicht die Dinge korrigieren, die man wüsste. Welcher Autor will das schon? Wenn er einen Fehler gemacht hat, möchte er ihn natürlich ganz instinktiv korrigieren und schämt sich, wenn er da stehen bleibt. Aber umgekehrt ist es natürlich so, dass man natürlich auch den Kritiker im Blick behalten muss, der diesen Fehler aufgespießt hat, in einer Rezension gewürdigt und dann im Original diesen nicht mehr finden kann. Das ist natürlich nicht möglich und das heißt, natürlich müssen sich diejenigen, die sich um diese Art Publikation kümmern, und jetzt sind wir tatsächlich bei einer Situation, wo es um ein Kümmern, eine Sorge geht, und da sind natürlich Bibliotheken angesprochen in erster Linie, eigentlich verpflichtet, diese Art Korrekturen sichtbar zu machen und auch für Wissenschaftler transparent nachvollziehbar.
Also es sind teilweise auch Prozesse, die einfach im Gange sind. Und also deswegen ist es sehr wichtig, dass also gerade im Hinblick auf die Standards von Integrität, dass dann also Archive und Bibliotheken dann ihren Know-how in diesen Prozess einbringen. Also es wird sehr, sehr viel gearbeitet jetzt auf dem Bereich Metadaten, also damit man wirklich dann auch nachvollziehen kann, wer hat was zu welchem Zeitpunkt dokumentiert und verändert. Und ich sehe auch das nicht als ein unlösbares Problem. Aber die Standards müssen also wirklich nachvollziehbar entwickelt werden und auch legitimiert werden. Und das muss auch professionell geschehen.
Ich möchte einen Gedanken vielleicht aufgreifen, der bei Ihnen vielleicht etwas Anklang oder in Fortführung dessen, und zwar das Verhältnis nochmal jetzt Wissenschaftler auch zur Bibliothekar. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach so stehen bleiben können in dem Sinne, dass wir als Wissenschaftler nur gucken können, was macht der Bibliothekar und wie ordnet er das ganze Wissen, das die Wissenschaft geschrieben hat, sondern ich glaube, auch die Wissenschaft muss weiter deutlich auf den Bibliothekar zugehen und in dieser Weise viel stärker kooperieren. Er muss wissen, wie der Bibliothekar arbeitet, in welcher Weise er dieses Wissen organisiert. Und in der Weise wird es vielleicht auch viel mehr ein reziprokes Miteinander geben. In der Weise gerade, wie sich digitale Texte weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass der Historiker nicht oder der Wissenschaftler nicht einfach nur einen Text schreibt, ihn abgibt an den Bibliothekar, der das Ganze archiviert, verwaltet, organisiert, sondern es wird immer wieder ein Hin und Her geben, dass in der Weise auch ein Wissenschaftler natürlich dieses Dokument mitbegleitet oder auch andere wissenschaftliche Texte mitbegleitet und dieser Weiterentwicklung auch eigentlich kooperativ mit dem Bibliothekar gemeinsam zugange ist. Ich glaube, das ist das Entscheidende auch vom Ansatz her, auch vom Verhältnis und in der Weise, wie Wissenschaftler neu organisiert werden wird. Ich glaube, darauf wird man sich auch einstellen müssen. Das ist Herausforderung oder beziehungsweise auch Chance dann dieser neuen Medien.
Also das sind Fragestellungen, die wirklich auch nur also interdisziplinär auch gelöst werden können. Wir versuchen im Moment ein Center of Digital Tradition an meinem Zentrum aufzubauen, also wo wir genau diese Problematik angehen. Also das ist ein Zentrum für Kunst- und Medientechnologie und auch die Hochschule für Gestaltung. Aber es ist nicht einfach, weil es ist nicht so, dass jeder Informatiker dann also die Notwendigkeit einsieht. Aber ich denke, dass das sehr wichtig ist, da eben genau diese Fragestellungen interdisziplinär an einem Praxisbeispiel anzugehen. Wir machen das mit dem Archiv von Karlsruher Institut für Technologie, dass wir wirklich zusammenarbeiten.
Können Sie vielleicht beantworten, Herr Stecker, wie sieht denn in Zukunft der Beruf eines Bibliothekars oder einer Archivarin aus? Wird sich das verändern, das Berufsbild, gerade auch aufgrund der digitalen Herausforderungen?
Selbstverständlich. Also ich denke schon, dass sich da eine hybride Situation entwickeln wird. Also wir werden Kompetenzen benötigen, die im informationstechnischen, informationswissenschaftlichen Bereich liegen. Aber wir werden auch IT-Datenexperten bis hin zur Programmierung werden Kompetenzen sein oder sind schon Kompetenzen, die heute gefragt werden. Wir sind händeringend immer auf der Suche nach geeignetem Personal in diese Richtung. Also ich kann auch ermutigen, sich entsprechend weiterzubilden. Es ist einfach schon da. Es hat sich schon geändert. Das Berufsbild ist in Entwicklung und alles andere wäre ja auch merkwürdig.
Was ist denn mit dem Buchliebhaber, der genau weiß sozusagen, wo Goethes Wahlverwandtschaften steht und auch daraus vielleicht rezitieren kann und so weiter. Also sozusagen dieses, ja vielleicht etwas klischeehafte Bild eines Bibliothekars. Verschwindet das gänzlich? Haben wir sozusagen in Anführungsstrichen seelenlose Informatiker da sitzen?
The ghost is still in the machine. Selbstverständlich gibt es, wie heute auch, immer eine Spezialisierung. Auch heute ist natürlich der Altbestandsbibliothekar nicht obsolet. Und auch den wird es weitergeben, weil es diese Bücher gibt. Und es wird Forschungsfragen geben, die sich mit diesen Büchern verbinden.
Herr Kaufmann, was glauben Sie?
Es wird auch ein Spezialist immer benötigt sein. Herr Kaufmann hat das ja schön ausgeführt. Wenn ich das jetzt auf meinem Gerät lese, das alte Buch, hilft es mir trotzdem nicht, wenn ich nicht Bescheid weiß. Das ist ganz einfach.
Also sagt der Bibliothekar demnächst dem Kunden, das müsste bitte eine WAF-Datei sein, hier bitte eine ODT-Datei, hier am besten ein PDF draus machen, muss man sich in den ganzen Formaten, Betriebssystemen in Zukunft auskennen, um den Leuten noch helfen zu können?
Ich bin in vieler Hinsicht ehrlich gesagt skeptisch, ich will nicht sagen kulturpessimistisch, aber mir scheint durch verschiedene Untersuchungen, die ich so zur Kenntnis genommen habe, evident zu sein, dass die Lektüre auf Papier mit größerer Konzentration verbunden ist. Die Vorstellung, dass die Menschheit permanent nur noch vor der Mattscheibe sitzt, ist für mich mit der Vorstellung verbunden, dass sie unkonzentrierter im Hinblick auf die Auswertung des Gelesenen sein dürfte. Die Untersuchungen, die bisher von Studenten oder bei Studenten gemacht wurden, gehen in diese Richtung. Und wenn das der Fall ist, dann frage ich mich, wie viel Computer verträgt eine noch einigermaßen zurechnungsfähige Wissenschaft? Ja, das ist also ich weiß nicht, vielleicht, ich stelle immer in Rechnung, dass ich ein Archaiker bin oder dass ich ein Dinosaurier bin. Aber ich kann verdammt nochmal nicht permanent konzentriert auf die Mattscheibe gucken. Und ich merke ganz genau, dass wenn ich einen Text in ausgedruckter Form lese, ich ihn ungleich konzentrierter lese. Und zwar so, dass ich ihn auch abrufbar konzentriert gelesen habe.
Oder wie viel Mattscheibe vertragen wir?
Ja, ich muss erstmal hier eingreifen, weil erstens, also Herr Kaufmann sagt was, was mir so sympathisch ist.
Danke.
Weil ich genauso auch mit Papier und mit Büchern. Aber ich bin Soziologin und ich weiß, dass also eine andere Generation jetzt kommt, wo ich erstmal sie gewinnen muss, dass sie überhaupt ein Buch in der Hand nehmen. Und ich fürchte, dass da ja, ist ganz
zwingen.
Anders aussieht.
Dann müssen wir sozusagen Strategien des Zwangs überlegen. Ja, ich bitte Sie, also wir sind die erste Generation, ja, die ein Diktat der sozusagen auf uns zukommenden Generation akzeptiert. Das ist doch grotesk. Normalerweise ist es eigentlich immer so, dass die Generation, ja, wie sollen wir dann überhaupt noch erziehen? Ich meine, ich habe 3 Kinder, ich versuche das irgendwie Tag ein, Tag aus. Das mache ich doch nicht nach Maßstabe dessen, was die vielleicht irgendwann in der Zukunft mal für richtig halten, sondern aufgrund dessen, was ich für richtig halte und was sich irgendwie als bewährte kulturelle Praxis eingestellt hat. Vielen Dank.
Herr Stecker, können Sie 10, 15 Seiten konzentriert am Bildschirm lesen?
Vielleicht bin ich sichtbar prädestiniert, jetzt was dazu zu sagen. Völlig d'accord, am Computerbildschirm konnte ich noch nie lesen. Im Unterschied übrigens zu meinen Kindern, die das sehr intensiv tun. Es ist einerseits eine Generationenfrage, andererseits aber auch einfach eine Gerätefrage. Gestern kam, glaube ich, oder vorgestern im Deutschlandfunk ein kurzes Feature zur Untersuchung. Da haben alte Leute, also so, jetzt sage ich mal, ich bin jetzt 50, würde mich jetzt mal dazu rechnen, haben verschiedene Formen lesen müssen in einem Test und haben also das Analoge, haben einen E-Book-Reader verwendet und haben eben ein iPad genutzt. Und das Ergebnis war, auf dem iPad geht es am besten, weil die Hintergrundbeleuchtung und die Größenverstellung dem Sehverhalten dieser Generation sehr entgegenkommt. Das heißt, da ich nun selber mittlerweile sehr intensiv mit diesem Gerät lese, kann ich eigentlich nur bestätigen, man vergisst, dass man dieses Gerät vor sich hat und kein Papier mehr. Das ist einfach eine Gewohnheit, würde ich mal schlicht sagen. Und das war das Entscheidende. Ich habe ja in meinen Büchern immer reingeschrieben. Ja, ich habe alle meine Bücher vollgeschrieben. Das ist ganz entsetzlich. Das finden wir in Bibliotheken eigentlich gar nicht gut, aber ich privat tue das. Schreibe meine Bücher rein. Das war für mich immer das Drop-out-Kriterium für diese Art Dinge. Aber das kann ich hier tun. Also ich kann hier reinschreiben. Und das ist für mich der Moment gewesen, wo ich jetzt in die alten Drucke reinschreiben kann. Ja, die habe ich hier drin und kann da meine Notizen machen. Und das ist einfach ein Mehrwert, den ich also einfach mal positiv würdigen möchte.
Du musst das so sehen, ihr findet das in den Bibliotheken nur noch nicht gut mit dem Reingekritzel.
Lass in 500 mal, Jahren ist das prima.
Eben, also ja, wenn du, genau, also ja, jetzt freuen wir uns über jedes ja, Lichtenberg-Autograf, genau, das wir irgendwo finden.
Ich habe eine Frage an den vor allem wissenschaftlichen Nutzer von Bibliotheken und auch von Digitalsaten, wie Sie sich anfangs vorgestellt habe. Ist denn der wissenschaftliche Nutzen von digitalen Inhalten wirklich nur das Lesen oder sehen Sie noch ganz andere praktische Vorteile, die ein Digitalisat bringt für Ihre wissenschaftliche Arbeit?
Also Herr Stecker hat das ja angedeutet, dass man in dieser Weise digital die Texte anders aufbereiten kann, dass sie in dieser Weise auch zu einem neuen Leben erweckt werden. Das ist jetzt nur eine Metapher, aber die Sache, dass in der Weise Texte erschlossen werden und dann auch kommentiert und in dieser Weise wissenschaftlich bearbeitet werden können, das ist vielleicht auch eine Zukunft, auch gerade was diese alten Texte angeht. Was ich eingangs, und das war an für sich mein Erweckungserlebnis, gerade was Digitalisation angeht, ist einfach, und ich sage es jetzt noch, ich greife das nochmal von Anfang auf, die Verfügbarkeit. Dass in der Weise wirklich Sachen lesbar waren. Und das ist nach wie vor in meinen Augen ein Gewinn.
Machen Sie was an einem Beispiel mal konkret. Was meinen Sie mit Verfügbarkeit? Dass ich von überall darauf zugreifen kann oder dass ich Volltextsuche machen kann oder was meinen Sie konkret?
Es war zunächst mal einfach deutlich schwieriger, überhaupt Texte ranzukommen. Es war kompliziert über Fernleihen in der Weise. Es war kostenträchtiger. In der Weise sind Recherchen heutzutage selbstverständlich einfacher. Also dass man auch die Volltexte bekommt und man kann in der Weise auch effizienter arbeiten, weil man schneller sieht, welche Texte sind also vom Inhalt her tatsächlich für mich relevant für die Recherchen, für die Arbeiten, die ich gerade jetzt wirklich vor Kopf habe. In der Weise ist für mich in der Weise, also mir steht das Tableau der Inhalte zur Verfügung und ich kann mich da deutlich bequemer bedienen und weiß, welche weiteren Recherchen ich tun muss, um in dieser Weise auch inhaltlich voranzukommen. Insofern ist das einfach zunächst mal eine Frage der Verfügbarkeit, aber das ist auf einer sehr oberflächlichen Ebene, dass man in der Weise Digitalisat noch weiter tiefer erschließen kann und in der Weise auch noch wirklich intensiver wissenschaftlich bearbeiten kann, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Debatte.
Aber spricht das denn nicht dafür, Herr Kaufmann, was Herr Kaiser gerade angesprochen hat, also die wissenschaftliche Verfügbarkeit und damit umgehen zu können, mehr Möglichkeiten geboten werden als zuvor? Als wenn man wirklich jede Seite umblättern muss und querlesen oder?
Ja, gut, das Umblättern geht in der Regel schneller, wenn ich das physische Exemplar in der Hand habe, also jedenfalls bei mir. Aber Sie haben völlig recht, die Verfügbarkeit ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Der Kostengesichtspunkt, ich habe heute kaum noch die Chance, für irgendeinen Mikrofilm oder ein Digitalisat Geld auszugeben, weil ich den Großteil finde. Das ist alles aus der Nutzerperspektive unbedingt zu begrüßen. Gleichwohl, die Kulturtechniken, die für die Nutzung des Materials erforderlich sind, sind dieselben wie bisher.
Machen Sie es ein Beispiel ganz kurz, welche Kulturtechniken haben Sie beispielsweise?
Also Sie müssen ein bestimmtes Grundverständnis für den Aufbau eines Druckwerkes haben, um die Sache richtig benutzen zu können, um zu wissen, was Sie wo finden etc. Das ist beim physischen Exemplar unter Umständen einfach. Ich bin, wie gesagt, in meiner Welt der alten Drucke im Moment.
Müssen sicherlich dann Standards auch in diesem Hinsicht sich entwickeln? Also das halte
ja, natürlich. Aber also für mich ist jetzt noch immer die Frage, wie gebe ich jungen Leuten, ich bin Hochschullehrer und eine Grundaufgabe meiner Existenz besteht darin, jungen Leuten was beizubringen. Und ich habe mich natürlich in meinen Lehrveranstaltungen irgendwann mal gefragt, wie bringe ich denen jetzt das Bibliografieren bei, nachdem klar ist, es gibt die digitale Welt. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, habe dann auch bestimmte Probebohrungen gemacht. Ich muss auf jeden Fall verhindern, dass sich die Leute ausschließlich auf die bibliografischen Fundmöglichkeiten verlassen, die das Internet bietet. Sie werden zu bestimmten Wissensbereichen nichts finden. Und wenn Sie dann in der Illusion leben, ja, es gibt nichts, nur weil Sie nichts finden in der Kiste, dann sind Sie am Ende eines anständigen wissenschaftlichen Entwicklungsgangs. Und deshalb würde ich sagen, komplementär. Wie gesagt, komplementär. All die vielfältigen digitalen Nutzungsmöglichkeiten komplementär zu anderen, so wie ich erwarte, dass jemand, der einen elektronischen Katalog benutzen kann, auch vor einem Zettelkatalog nicht irre wird und gegebenenfalls auch einen handschriftlichen Bandkatalog noch benutzen kann, jedenfalls dann, wenn er wissenschaftlich anspruchsvoll arbeiten
könnte. Ich glaube, Frau Oberster von Trotter möchte darauf antworten.
Ich würde ganz gern auch zurückkommen auf den wissenschaftlichen Bibliotheken. Also wir haben in den letzten Jahren nicht nur in den wissenschaftlichen Bibliotheken, sondern überhaupt, also mit Ressourcen, ganz enorme Probleme so im Bereich Fachzeitschriften. Und ich denke auch, dass durch die Möglichkeiten, also dann das digital auch zur Verfügung zu stellen und eine sozusagen Aufteilung zu machen, welche Zeitschriften wo gehalten werden, dann kann man sehr wohl auch überlegen, was ist eine sinnvolle Umstellung von der Verteilung von Ressourcen, was also auch einen weiteren Zugänglichkeit auch für Personen, die nicht unbedingt in dem engeren wissenschaftlichen Kontext arbeiten wollen, die sonst das über die Möglichkeiten des Internets das auch entdecken. Und natürlich eine andere Möglichkeit ist, also was natürlich jetzt schon anfängt, ob das nun die anfänglichen Wikis oder also andere elaboriertere Möglichkeiten mit Kommentaren von Wissenschaftlern selbst, hat man die Möglichkeit dann also ganz anders dann eben die Verbreitung von Texten, die, ich glaube, die Statistik für eine Fachzeitschrift in einer angesehenen Zeitschrift ist deprimierend niedrig, dass bei vielen Fachzeitschriftsartikeln dann sie vielleicht von 6 Personen gelesen werden und so weiter und so weiter. Ich will auch nicht Kulturpost.
Ich werde von mehr gelesen.
Aber das sind Daten, die wir nicht auch völlig dann ignorieren können.
Herr Stecker noch.
Ich wollte eigentlich ein Stichwort aufgreifen, vielleicht, wenn ich es etwas frech formulieren darf, mit meinem Kollegen Lessing zu reden. Ein anderes ist ein Pastor, ein anderes ein Bibliothekar, modern gewendet, ein anderes ist Google, ein anderes eine Bibliothek. Und diese Frage des Internets im Verhältnis zur Bibliothek finde ich eigentlich ganz interessant, weil das ja auch gerade das ist, was die Studenten sozusagen irritiert oder wo man sie auch wieder einnorden muss sozusagen. Was ist eigentlich das wert, was ich da gefunden habe? Wer ist eigentlich derjenige, der für Authentizität, für Sicherheit, Solidität steht? Und das ganz Kritische ist eigentlich, und deswegen ist dieses Bild von Lessing für mich eigentlich sehr anschaulich, denn das ist eine Passage aus dem Briefen an Goetze, den Hauptpastor, wo er argumentiert, na gut, also er tritt als Schäfer auf und muss verhindern, dass seine Schafe giftige Kräuter verdauen, die ihnen nicht bekömmlich sind. Aber Lessings Position ist die des Kräuterkenners, der jedes Kraut aufnimmt, würdigt und bewertet. Und natürlich sehen wir uns Bibliotheken sehr gerne in dieser Rolle und das hat auch, denke ich, einen ganz ernsten Hintergrund, denn wenn Sie in Google suchen, werden Sie das alle ganz individuell tun. Das heißt, der eine von Ihnen wird nicht mit derselben Frage dieselbe Antwort bekommen. Das nennt man Personalisierung. Und das ist ein Prozess, den ich extrem bedenklich finde, dass Sie nämlich in dieser allgemeinst benutzten Suchmaschine gar nicht zuverlässig suchen können. Sie sind nämlich das Schaf, das nur das findet, was es als bekömmlich findet. Es ist nämlich dasjenige, was sie glücklich macht, aber nicht klug, um es mal so zu formulieren. Das liefert in Google, das ist die Personalisierung. Und ich glaube, wenn man sich das vergegenwärtigt, dann ist auch sehr, sehr deutlich, warum ich das vielleicht mit diesem etwas hochtrabenden Begriff jetzt Meinungsfreiheitssicherung belegt habe. Denn hier geht es tatsächlich darum, man muss sich auch eine Meinung bilden können. Das heißt, man braucht zuverlässige Ressourcen, die einem auch die Möglichkeit geben, nicht das zu finden, was man ohnehin weiß, das ist Personalisierung oder was man gut findet, sondern auch das zu finden, was einen selber falsifiziert. Und da fängt Forschung an. Und das ist eigentlich dasjenige, was auch Aufgabe der Bibliotheken im sozusagen digitalen Kontext sein muss in Zukunft, eigene, zuverlässige, wissenschaftliche Suchmaschinen zur Verfügung zu stellen, deren Mechanismen von der Forschung kontrolliert sind.
Also ich lebe ehrlich gesagt in einer Welt, in der man nicht in zu scharfen Alternativen denken sollte. Und ich benutze den Computer für bestimmte Dinge, bei denen er unverzichtbar ist, die Sache wahnsinnig erleichtert und einfach sozusagen einen Vorzug im Hinblick auf Erkenntnisse offeriert. Und es gibt natürlich auch mittlerweile intelligente, auch geisteswissenschaftlich einsetzbare Suchsysteme, bei denen man einfach sagen muss, durch den Einsatz dieser Systeme kann ich weiter blicken, als wenn ich sie nicht einsetzte. Also das würde ich zunächst mal grundsätzlich sagen. Der Einsatz der Elektronik für geisteswissenschaftliches Arbeiten kann zu sehr sinnvollen Erkenntnissen führen oder bestimmte Erkenntnisgrenzen, die uns aufgrund einer nur beschränkt wahrnehmbaren Quellenmenge etwa möglich ist, deutlich erweitern. Und in dieser Hinsicht würde ich es unbedingt einsetzen. Aber wie gesagt, nicht im Sinne des Euphorikers, der sagt, es geht jetzt gar nicht mehr anders oder das ist der einzige Weg, sondern im Sinne einer komplementären Verbindung mit anderen notwendigen Arbeitstechniken. In meinem Bereich muss man konzentriert, auch detailorientiert interpretieren können. Und das wird man unter Umständen wirklich besser machen, wenn man dann auch mal konzentriert auf einen gedruckten Text in einem Buch schaut und vielleicht gelegentlich auch mal mit der Handschrift exzerpiert. Wie gesagt, also die Ausschließlichkeit, mit der auf das eine oder andere gesetzt wird, scheint mir problematisch zu sein. Und das verbunden, wie gesagt, mit einer solchen Zukunftserwartung, irgendwann wird alles in dieser Weise laufen und unsere Kinder werden nur noch so. Das finde ich ehrlich gesagt auch zutiefst inhuman, weil es einen Teleologismus unterstellt, bei dem ich sagen würde, nö, also viele Dinge möchte ich an der traditionellen Arbeitsweise nicht missen. Und es gibt auch bestimmte Vorzüge eines unter Umständen phasenweise jedenfalls entschleunigt konzentrierten Lesens.
Frau Robertson von Trotha, Sie haben davon gesprochen, dass wir vor allem interdisziplinäres Verständnis haben müssen, wie wir Bibliotheken weiterentwickeln. Gibt es denn eine spezifisch geisteswissenschaftliche, wir sind ja Geisteswissenschaften im Dialog, gibt es eine spezifisch geisteswissenschaftliche Sicht auf die Zukunft der Bibliotheken? Oder sprechen die Wissenschaften unabhängig von ihrer Herkunft da eine gemeinsame Sprache?
Also ich würde ungern pauschal dazu was sagen. Ich denke, dass sicherlich die Probleme aus dem interdisziplinären Zusammenarbeit ist oft, dass es keine richtige Erfahrung gibt. Also beispielsweise zwischen Geisteswissenschaftler und Informatiker, die kommen aus unterschiedlichen Wissenschaftskulturen und es gibt Hemmung, also miteinander zu reden, teilweise auch aus wirklichen Fragestellungen der Sprachen. Die haben unterschiedliche Wissenschaftssprachen, aber gleichzeitig auch, die haben auch teilweise einfach stereotypische Vorstellungen, wie sie sich gegenseitig dann halten. Die sind meistens dann tatsächlich in ihren eigenen Fakultätszusammenhängen, also dass sie zusammenarbeiten. Und eigentlich die Räume auch in unseren Studiengängen, also wir versuchen auch wirklich schon in den Studiengängen da zu schauen, dass eine interdisziplinäre Kompetenz auch erlernt wird, was natürlich mit Methodenkompetenz, Vielfalt, Reflexionskompetenz einhergeht, dass das auch viel früher ansetzt. Ich denke, es wäre auch wichtig, dass man das macht, zumindest bei Masterstudenten und bei Doktoranden, damit man später in eine Wissenschaftswelt, also man interdisziplinär zusammenkommt. Ich meine, wir wissen es soziologisch ganz sicherlich, dass in vielen Alltags- oder in Praxisbereichen das ohnehin dann interdisziplinär gearbeitet werden muss. Und ich denke, dass vielleicht gerade bei den Geisteswissenschaftlern, und da bin ich vorsichtig, man sollte Geisteswissenschaften muss man auch sehr also unterschiedlich dann eben auseinander dividieren, von den Fächern her, von den Zeiten, in denen sie sich beschäftigen. Aber ich denke, dass da teilweise, also eben weil man also sehr für sich auch arbeiten konnte mit den hervorragend ausgestatteten Bibliotheken, man hatte sein Arbeitswerkzeug, die Zugänglichkeit für das, was man tat, ohne mit anderen zu arbeiten, dann ist vielleicht dann eine besondere Langsamkeit oder Vorsicht, also bis man wirklich mit anderen zusammenarbeitet. Nur eine These, aber ich denke, dass es teilweise lässt es sich zumindest beobachten.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen hier auf dem Podium. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Wir sendeten Kathedralen des Wissens, Bibliotheken im Internetzeitalter aus der Paulinerkirche in Göttingen. Veranstalter waren die Max-Weber-Stiftung und die Akademie der Wissenschaften am 14. Februar 2013. Es diskutierten die Professorin Caroline Robertson von Trotha, Direktorin des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale der Universität Karlsruhe, Dr. Thomas Stecker, stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, Dr. Michael Kaiser von der Max-Weber-Stiftung und Thomas Kaufmann, Professor für Kirchengeschichte an der Georg-August-Universität Göttingen. Die Diskussionsleitung lag in den Händen von Georgios Schatzoudis.
D-Radio Wissen. Hörsaal.